Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Conscious Growth Podcast für ein neues Bewusstsein in der Wirtschaft. Ich bin Peter Martin. In meinem Podcast spreche ich regelmäßig mit Menschen, wie wir heute schon zu einem besseren Morgen beitragen können. Wie wir nachhaltiges Wachstum erzeugen und welches Bewusstsein es dafür braucht. Wir nennen es Conscious Growth. Heute habe ich das Glück, eine ganz außergewöhnliche Frau bei mir zu Gast im Podcast zu haben. Sie ist Informatikerin, KI-Pionierin der ersten Stunde. Sie hat einen Doktor in Psychologie, sie ist Gründerin, Investorin, Business Angel, erfolgreiche Autorin und Speakerin, Mitglied des Club of Rome und vor allem eine Thought Leaderin, die mit ihrem holistischen Denken unterschiedliche Dimensionen zusammenführt, um eine echte Transformation in der Wirtschaft auf globaler Ebene zu erreichen. Herzlich willkommen, Dr. Mariana Bosesan.
Lieber Peter, vielen herzlichen Dank. Es ist eine Freude, hier zu sein.
Ja, wir sind ja beim Du, also mein Glück, ich darf dich duzen. Und wir haben uns kennengelernt an einem Abend und haben relativ schnell zusammengefunden. Und es war für mich so inspirierend, dich zu erleben und dein Selbstverständnis von dieser Welt irgendwie zu hören. Und ich habe gedacht, es gibt tatsächlich diese Menschen, die leben in dieser Welt, die ich irgendwie miterschaffen möchte. Also es existieren bereits diese Menschen und die haben das zu ihrer Lebensaufgabe gemacht, was vielleicht auch meine Lebensvision ist, bereit sozusagen zu leben und den Mut zu haben, genau aus dieser großen Kraft zu gestalten. Und darum würde ich gerne erstmal dich als Mensch etwas näher kennenlernen wollen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern näher bringen. Wer bist du und woher kommst du?
Das ist eine philosophische Frage, die ich nur philosophisch beantworten kann,
ja,
weil ich nicht mein Name und mein Geschlecht und das, was ich getan habe, bin, sondern eher was dahinter steckt. Mhm. Also gerade im Kontext künstlicher Intelligenz streiten sich die Geister. Was war zuerst da Materie und dann Bewusstsein? Du sprichst von bewusstem Wachstum, mhm, oder umgekehrt. Mhm. Und ich, nach 45 Jahren Meditationspraxis, weiß ich, dass ich nicht das hier bin, sondern die Grundlage von dem, was die Realität in der Form, also Space-Time-Continuum, so wie wir es kennen, mhm, geschaffen hat. Mhm. Und deswegen ist es furchtbar schwer für mich zu sagen. Also deswegen würde ich die Frage damit beantworten, mit einem Zitat von Ramana Maharshi, der sagte, I am that I am.
Also du bist. So. Wie viel braucht es da schon Bewusstsein überhaupt, um sowas sagen zu können? Also ich meine, das ist ja eine wunderbare Reise, die du eigentlich beschreibst. Also du hast früh angefangen zu reflektieren. Du sprichst von 45 Jahren Meditation. Wie hast du zur Meditation gefunden?
Pain. Mhm. Schmerz. Ich bin in Rumänien, mhm, als Tochter eines Rumänen und einer Deutschen, Siebenbürger Sächsin, geboren worden. Mhm. Und habe schon sehr früh erlebt, was es heißt, verschiedene Kulturen zu erleben. Mhm. Und wie die Gesellschaft damit nicht zurechtkommt, mhm, oder kam. Mhm. Damals weniger als heute, aber wir haben immer noch große Probleme, mhm, die wir ja in der globalen Manifestation jetzt wirklich vor Augen geführt bekommen. Mhm. Und ich hatte Gott sei Dank unglaubliche Eltern, mhm, großartige Lehrer, lebte in einem kommunistischen System die besten Seiten des Kommunismus, mhm, nämlich eine wunderbare Bildung, mhm, in Ceausescus Rumänien, hatte man unglaublich tolle Bildung bekommen. Das sieht man ja auch in den vielen Rumänen, die jetzt die Welt quasi erobern, von dort kommend. Und ich habe auch keine Diskriminierung erlebt in dem Sinn, mhm, dass ich ein Mädchen bin oder Frau. Mhm. weil ich eine Begabung hatte damals schon Mathematik, Physik, Wissenschaften. Und das war erst in Deutschland, als ich mit 16 aufgrund des Deutschtums meiner Mutter nach Deutschland kommen durfte mit meinen Eltern, erfahren, dass ich als Mädchen doch dümmer sein müsste als Jungs. Und es könnte sein, dass ich zitiere meine Mathematik- und Physiklehrerin damals im Gymnasium, könnte es sein, Marianne, dass du zu viel von dir verlangst. Weil ich es, obwohl ich nicht so gut Deutsch sprach, versuchte tatsächlich da aufzuholen und das zu machen, wo mein Herz hing, nämlich an Mathematik, Physik, Wissenschaften. Und sie hat es wohl gut gemeint, aber das war ja völlig daneben, weil hätte ich nicht vorher die Grundlage gelegt bekommen für das, was ich bin, also in dieser Manifestation, nämlich liebe Mathematik und Wissenschaften, sie hätte mich zerstören können. Aber Gott sei Dank ist das nicht passiert und ich habe dann Informatik studiert und so weiter. Also das sind jetzt die Erkenntnisse, dass man eigentlich nie alleine in der Welt lebt, sondern immer auf den Schultern der wunderbaren Menschen, die einem führen, helfen, begleiten und auf die man sich auch verlassen kann, mit wenigen Ausnahmen.
Ja, also ich meine, jetzt ist natürlich auch die Lehrerin eine Begleiterin, die du mit 16 angetroffen hast in Deutschland.
Wobei das ja ein Test war.
Genau.
Ich habe das als Test interpretiert. Stehe ich wirklich zu dem, Mathematik studieren zu wollen oder nicht? Oder verlange ich wirklich zu viel von mir?
Was deine Schnelligkeit deiner Gedanken bereits zeigt, weil das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Also sie war ja eigentlich ein Weggefährte, der nochmal schauen wollte, ob du voller Kraft und Selbstbewusstsein es irgendwie ausfüllst, oder? Diese Lehrerin. Also wer hättest das du dann gesagt?
Im Nachhinein ja. Aha. In dem Moment war es aber sehr schmerzhaft.
Weil was hat dir so wehgetan? Diese Unterschätzung oder diese Qua des Geschlechts sozusagen, das überhaupt gar nicht vorauszusetzen, dass das möglich sein könnte? Also was hat dir wehgetan dabei?
Wenn man als Emigrant, ich bin ja keine Emigrantin in dem Sinn, sondern ich bin im Rahmen der Familienzusammenführung meiner Eltern, meiner Mutter, die ja deutsch war und die Verwandten waren alle in Deutschland und sind nach Deutschland gekommen. Also ich war nur halb eine Bettlerin sozusagen. Dann ist es schon schwierig, in so einem Alter von 17 Jahren dann so eine Frage gestellt bekommen, wo man ja noch nicht geformt ist. Insofern fand ich das schon sehr anmaßend, weil das ja auch das Gegenteil war von dem, was alle anderen um mich herum in dieser Schule gemacht haben. Ich will jetzt nur noch mal hinzufügen, für den, der es zuhören möchte. Ich war mit 16, wie gesagt, hierher gekommen. Deutschland hat bis heute bedauerlicherweise ein furchtbares System aus der Sicht eines hergekommenen, wo bereits mit 9 oder 10 Jahren die Eltern für ein Kind entscheiden müssen, in welche Richtung es gehen muss, beziehungsweise die Lehrer aufgrund von was. Und die Jungs, glaube ich, sind ziemlich benachteiligt in so einem System, weil sie mehr spielen wollen, weniger schnell reif werden als Mädchen in dem Alter. Und ich musste dann mit 16 entscheiden, was will ich eigentlich machen und wer kann einen führen. Und keiner konnte mich da begleiten. Da war der Lehrer meines Vaters im Sprachlabor, hat er vorgeschlagen, ich möge doch bitte zum Kultusministerium mit 16, ja, nach Karlsruhe fahren und dort Rat einholen. Und tatsächlich, meine Tante wohnte in Karlsruhe, ich habe mich in den Zug gesetzt und bin dann zum Bundesministerium für Bildung und da habe ich mit einem wunderbaren Mann gesprochen, das war der Oberregierungsschuldirektor, der hat sich meiner angenommen und ich habe gesagt, ich möchte gern Mathematik studieren, ich lebe in Mannheim, wo soll ich denn dahin? Und da sagt er, gehen Sie doch ins Moll-Gymnasium und das ist mathematisch, physikalisch, naturwissenschaftliches Gymnasium und da werden Sie gut begleitet. Und tatsächlich, da fand ich den Direktor, der großartig war, der mir tatsächlich sagt, der hat seine Augen auf mich gesetzt und nach der ersten Note in Mathematik, das war eine 2, Und wohlgemerkt, ich konnte nicht gut Deutsch. Also das ist in Mathematik besonders schwierig. Mhm. Dann sagte er, das ist Gold in diesem Haus. Und das hat mir natürlich viel Mut gemacht. Und das war das Antidot zu dieser Lehrerin, die das Gegenteil behauptet hat.
Mhm. Wow, ja. Wie wichtig, dass man dann aber auch auf die Richtigen trifft, hä?
Auf die Richtigen hört.
Mhm. Auf die Richtigen hört.
Auf die Richtigen hört. Und die Grundlage dafür haben meine Eltern gesetzt, weil sie in dieser ganzen Armut, ich bin so oft hungrig in die Schule gegangen, wir hatten überhaupt nichts. Also meine Zehen sind kaputt, weil ich nicht die richtigen Schuhe hatte, immer zu klein. Ich wuchs schneller, als meine Eltern sich einmal im Jahr Schuhe leisten konnten für mich. Meine Zähne waren kaputt, weil die Ernährung so furchtbar war. Also wir lebten, ich hatte im Hinterhof also ein Klo, ein Plumpsklo. Und wir hatten erst später fließendes Wasser und. Also ich war da außerordentlich dankbar für das, was man mir entgegengebracht hat in diesem Kontext. Und dass diese Dankbarkeit, anstatt so fordern zu wollen, das führt einen dann auch, weil das öffnet das Herz und dann kommen noch mehr Leute, die einem helfen, anstatt missmütig durch die Welt gehen und sich als Opfer zu sehen, oh mein Gott. Und das ist ja besonders heute wichtig, wo wir von überall alles zusammenkracht, die alten Systeme, und wir wissen nicht, wo es lang geht, in den neuen, die wir aufbauen müssen, da könnte man auch sich hinstellen, gerade in so einem reichen Land in Deutschland, und ich schaue mir Freunde an, die tatsächlich so viel zu verlieren haben, wenn das Alte zusammenfällt. Und sie sind dann missmütig und fühlen sich als Opfer und fragen, ja, warum denn nicht mehr? Und anstatt zu sagen, wie kann ich jetzt mit meinem Wohlstand dazu beitragen, für die nächsten Generationen was Tolles aufzubauen.
Spätestens jetzt müssten unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, warum ich mich so auf das Gespräch gefreut habe. Du sprichst von so schönen Dingen wie Dankbarkeit und Herzöffnung. So, warum glaubst du, dass es dich in deinem Leben geführt hat, Dankbarkeit und auch diese Herzöffnung?
Weil ich mich sehr früh mit Philosophie beschäftigen musste. Du hast ja ursprünglich gefragt, warum ich seit 45 Jahren meditiere. Und das führt früher oder später zu dem Kern des Lebens. Warum bin ich hier? Also die zentralen Fragen, die ja Philosophen aller Zeiten gestellt haben. Und das musste ich auch mir stellen. Zum Beispiel, wie fing ich an zu meditieren? Ich wollte Mathematik studieren. Mein damaliger Freund fing an, Informatik zu studieren in Karlsruhe. Und dann sagte Mensch, das ist angewandte Mathematik, mach du das auch. Und dann ging ich auch nach Karlsruhe. Und das ist natürlich kein Zuckerschlecken, Informatik studieren, damals schon. Und das wurde ja bei aus der Mathematik entstanden und keiner wusste so richtig, was Informatik ist und wie man das dargestellt. Also wir schrieben das Jahr 79 und sehr früh habe ich angefangen, Magenschmerzen zu bekommen, weil der Stress war sehr groß. Ich musste ja so, die Durchfallquote in linearer Algebra, was ja heute furchtbar wichtig ist, war 94% in Karlsruhe damals. Wow. Also selbst wenn du super gut warst, dann bist du durchgefallen, bin ich auch beim ersten Mal. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und gesagt, ich habe Magenschmerzen. Ach, Sie haben Stress und psychosomatisch, bla bla bla. Aber keiner hat mir gesagt, was heißt das denn genau? Und dann haben sie mir irgendwelche Antacids, so Antisäure-Dinger gegeben. Die habe ich geschluckt, diese Beutelchen. Und dann 15 Minuten später hatte ich wieder Magenschmerzen. Und ich habe gesagt, das kann ja nicht sein. Also und wie immer habe ich gesucht nach den Gründen. Also nicht die Ursache halt angehen, anstatt die Folge. Und bin dann natürlich, damals gab es kein Internet, bin dann in Buchläden und Bibliothek gegangen. Und ich stoß darauf, auf autogenes Training. Und damit fing ich halt an und dann auf Meditation und so weiter und wusste, aha, mein Mind, mein Verstand hat Einfluss auf den Körper, auf die Physik. Also das heißt irgendwie dieses Konzept von Software, das Weiche, hat Einfluss auf das Space-Time-Continuum. Und da wurde ich sehr neugierig und so fing ich an und dann kommt man auf die Weisheit der Menschheit, also die kollektive Weisheit zur Philosophie. Und deswegen meine Lebensphilosophie ist dahin gehen. Also ja, das ist so ein Tanz zwischen Schicksal und freien Willen. Mhm. Und wenn du mich fragst, warum ich jetzt den freien Willen exerziere im Sinne von offenes Herz und Dankbarkeit, das ist genau diese Entscheidung. Ich habe einen freien Willen und den können wir jederzeit in Anspruch nehmen und anwenden. Und das verleiht einem wiederum unglaubliche Freude, aber auch das Gefühl, ich kann das wirklich beeinflussen, ja. Ich werde, was heißt das Schicksal? Schicksal heißt, Gott, ich bin nun mal die Tochter von meinen Eltern und ich bin eine Frau. Ich werde selbst mit Operationen nie ein Mann werden. Nicht, dass ich das nicht wollte. Aber das sind bestimmte Dinge, die kann ich nicht ändern. Mhm. Aber das, wo ich es ändern kann, beeinflussen kann, nehme ich gerne in Anspruch. Warum? Well, it beats any alternative. Ja, es gibt keine bessere Alternative, als positiv zu denken, meiner Meinung nach.
Wow, sehr schön. Also von Tony Robbins, auch ein guter Bekannter von dir, der sagt ja auch, ich meine, unsere Entscheidungen formen unser Schicksal. Also wir sind sozusagen, unser Schicksal ist nichts anderes als die Dinge, die wir für uns entschieden und gelebt haben. Wenn ich dich höre, ist es zwischen auf der einen Seite dem freien Gestaltungswillen und auf der anderen Seite aber schon etwas, was vorbestimmt ist, also was man auch mitbringt. Gibt es einen Lebensalgorithmus, den man dann beeinflussen kann aus deiner Sicht?
Ja, und zwar, das haben wir nicht vorbereitet.
Ich weiß.
Aber das führt mich zu dem Begriff Epigenetik. Aha. Ja, und zwar wie die Umwelt, ob die innere Umwelt als auch das, die äußere Umwelt dann die Genetik quasi beeinflusst. Und heute, gerade im Kontext neue Paradigmen, in denen wir, die wir tatsächlich schaffen müssen, weil die alten fallen zusammen, ist die Erkenntnis, dass weniger als 5% Genetik ist von dem genetischen, also am Ende des Tages, wenn man genauer hinschaut, aus quantenphysikalischen Perspektiven, ist es weniger, ja. Epigenetik hat den Haupteinfluss darauf. Mhm. Ja, auf das, egal was daraus entsteht, was im Leben überhaupt in jeder Richtung, ob das Biotechnologie oder Informatik, Computertechnologie oder Quantenphysik und so weiter. Quantencomputer, photonische Computer und so weiter, wie das angewandt wird. Also das ist die Epigenetik und das ist eine Weisheit, die die Menschen erst in den letzten Jahrzehnten für sich bekommen haben. Durch die Anwendung der kollektiven Intelligenz, die durch das Internet jetzt möglich ist.
Wenn wir nochmal zurückgehen, du hast gesagt, du hast dich eigentlich früh mit der Frage auseinandergesetzt, was eigentlich auch in der Philosophie eine zentrale Frage ist. Wer bin ich und warum bin ich da? So, gab es bei dir da eine Antwort? Also hast du da die Antwort gefunden oder hat sich diese Antwort immer neu geformt bei dir?
Ich habe die Antwort gefunden, weil es gibt nicht die Antwort, sondern es gibt auf der einen Seite die grundlegende Antwort, wenn man jetzt aus der Beobachterperspektive oder Bewusstseinsperspektive betrachtet oder aus dem täglichen Leben. Und da sind zwei verschiedene Sachen für mich. Auf der einen Seite ist es die meine Bestimmung ist, zu lieben und geliebt zu werden. Das heißt, wenn es mir gelingt, tatsächlich bedingungslos, also ohne, nicht mit Bedingungen, weil sonst ist es ein Kuhhandel. Ja? Ich liebe dich, wenn. Wenn es mir gelingt, das ist jetzt wirklich hoch, ein hoher Anspruch. Wenn es mir gelingt, zu lieben und geliebt zu werden.
Bedingungslos.
Und dadurch dann, ich habe keinen Einfluss darauf, ob du mich liebst, aber ich gebe alles, was ich habe, bedingungslos und Liebe, insbesondere, also geben im Sinne von Liebe und Sonstiges, was ich kann, dann ist das eine tolle Bestimmung für mich. Das ist der Sinn meines Lebens, to love and to be loved. Und das habe ich durch, wie du hast ihn schon erwähnt, durch intensivste Arbeit mit Tony Robbins. Er ist ein ganz, ganz lieber Mentor, Freund und hat auch mein erstes Buch endorsed und mich immer unterstützt. Durch die viele Arbeit durch seine Seminare und persönlich dann herausgefunden habe. Das ist also die Erkenntnis, ja. Gleichzeitig, wir haben ja, das ist wie gesagt ein Tanz, ein offener Tanz, wie sich das Leben darstellt. Und ich weiß nicht, ob die Zuhörer das Video von Steve Jobs kennen, zum Launch von Apple 1997, Here's to the Crazy Ones. Mhm.
Großartiges
Video, ja. Ja. Also ich bin so ein bisschen, nicht ein bisschen, ich bin ein Rebell, eine Rebellin. Mhm. Mhm. Und ich möchte gerne...
Du bist ein Fantast, du bist ein Rebell. Du bist eine der Verrückten, die Welt...
I am, genau, ja. Also ich habe es sogar übersetzen lassen hier. Ja. Aber ich lade die Leute ein, sich das anzuschauen, wenn sie, also Here's to the Crazy Ones mit Steve Jobs, also, und das ist großartig, weil man sich an solche, die Menschen, die er da darstellt, ja, von Martha Graham über Picasso und anderen, das sind die Menschen, die die Welt verändern, und das ist auch meine Bestimmung, wenn du so willst. Also ich möchte gerne gerade im Kontext von AI uns alle einladen, das zu sein, was wir sind, weil die AI zwingt uns jetzt dazu. Und das ist wunderbar. Die AI zwingt uns und hilft uns, tiefer zu graben.
Wow. Damit hast du meine nächste Frage sozusagen beantwortet. Ich habe fragen wollen, was deine Bestimmung ist. Und deine Bestimmung, habe ich mich gerade gefragt, ist es nicht die Bestimmung jedes Menschen, wenn er höher denkt, weiter denkt, tiefer denkt, bei sich ankommt, dass er die reine Liebe ist, und zwar die bedingungslose Liebe? Ist es nicht sozusagen die Aufgabe von uns allen Menschen, das zu erkennen? Und dann hast du gerade aber... wie ich finde, noch was kombiniert. Aus dieser bedingungslosen Liebe aber auch die Kraft zu haben, zu transformieren. Also so verrückt zu sein, dass man auch die Dinge, die gegeben scheinen, zu hinterfragen und sie aber trotzdem zu umarmen und wahrzunehmen und sie aber sozusagen neu zu denken, um sie mit dieser Liebe neu zu denken, mit dieser unglaublichen Kraft neu zu denken, die in der Liebe steckt. Kannst du damit was anfangen? Ist es für dich eine Kombination?
Ja, selbstverständlich. Wenn man, also nach 45 Jahren Meditation weiß ich, dass wir Liebe sind und aus Liebe kommen und dass unsere Bestimmung ist tatsächlich in diesem, wie heißt es, Skin-Encapsulated Ego-Perspektive. Wenn wir das erkannt haben, dann ist es ja, das gibt es was nicht Schöneres als dem zu genügen. Mhm. Und das hat eine Resonanz bei allen Menschen, mit denen man zusammenkommt. Gesunde Menschen natürlich. Es gibt natürlich welche, die dann nicht gesund sind und anders reagieren. Aber bei den meisten Menschen, wenn man in die Augen schaut, dann, und das Flackern dann erwecken kann oder sehen kann oder durch die eigene Präsenz dann zum Flackern bringt, dann gibt es nichts Schöneres. Und was ich als Wissenschaftlerin so großartig sehe und feststelle, ist, wie immer mehr Leute entlang der Evolutionsspirale, wenn man so will, zu dieser Bestimmung erwachen. Mhm. Und
warum betonst du als Wissenschaftlerin? Also weil die Wissenschaft...
Weil die Wahrheit wichtig ist. Mhm. Mhm. Und die Wahrheit ist nicht eine Meinung von einem oder einer, sondern eine Instanzierung der momentanen Erkenntnis von der kollektiven Intelligenz. Ja, es gibt nun mal Gravitation in diesem Space-Time-Continuum, und egal wie wir sagen, es gibt sie nicht, die gibt es doch. Und deswegen ist für mich... Also wie heißt es, der Elon Musk nennt es the first principles, mhm, der Physik, so wichtig. Ja, also selbst wenn nach Einstein die Gesetze von Newton irgendwie weiterentwickelt wurden, die ja immer noch gelten, wir leben halt immer noch in den Newton-Gravitationsgesetzen, die man braucht, um zum Mond zu fliegen. Wenn man aber Fusionsreaktoren bauen will, dann braucht man natürlich eine ganz andere Perspektive, die dann über Newton hinausgeht. Und deswegen habe ich als Wissenschaftlerin betont, es ist wichtig, dass man sich bemüht und nicht nur, ob man Wissenschaftler ist oder nicht, ja, nach der Wahrheit zu suchen und zu schauen, was ist jetzt wissenschaftlich allgemein erkannt. Das Leben wird einfacher dadurch, weil man nicht anfängt zu kämpfen, sondern man bleibt halt klug und ist nicht leicht zu manipulieren von Menschen, die irgendwelche Meinungen in die Welt setzen, uninformiert und nur, weil sie viel Zeit auf den Fingern haben, was ja heute in Social Media die ganze Zeit passiert. Deswegen ist es für mich wichtig.
Was ich sehr interessant finde, ist, du bist ja für mich so eine sehr neudenkende, weitdenkende Person. Und ich erlebe nicht automatisch so, dass in der Wissenschaft sozusagen, da erlebe ich auch sozusagen sehr viel Verteidigung. Ich erlebe sehr viel sozusagen, wie das vielleicht damals auch Einstein erlebt hat zu seiner Zeit, als er Grundlegendes in Frage gestellt hat, Newton in Frage gestellt hat, da gab es ja auch sehr viel Verharrung, so, weil sozusagen die Denkweise und das, was sozusagen zugänglich war zu der damaligen Zeit, eben das noch gar nicht zugelassen hat. Jetzt frage ich mich, wie es dir geht, wenn du mit dieser Botschaft und natürlich irgendwie eine sehr fundierten Art und Weise auftrittst und auch die Grenzen der jetzigen Wissenschaft hier und dort hinterfragst und sagst, hey, wir sind Liebe. Weiß ich jetzt nicht, ob andere Wissenschaftler sagen würden, ja, wir sind Liebe. Also ob sie das mit dir teilen würden, diese schöne Form, diese weit entwickelte Form. Wie erlebst du das? Gibt es Wissenschaftler, die sagen, großartig, und gibt es welche, die dich ablehnen?
Ja, Wissenschaftler sind ja Menschen, wie wir alle, und mehr oder weniger, die mehr oder weniger an sich gearbeitet haben, weil Liebe und wissenschaftliche Wahrheit, das sind, wie wir seit Platon wissen, das wahre, schöne, gute, sind zwei verschiedene Facetten des gleichen Daseins. Und wenn man sein Leben in der Wissenschaft verbracht hat und halt keine Magenschmerzen hatte wie ich und anfangen musste zu meditieren und zu erkennen, wer bin ich, also ein bisschen Seelensuche, dann neigt man sehr wohl, den Boden unter den Füßen zu verlieren und dann seine wissenschaftlichen Erkenntnisse als die eigentliche Basis des Daseins zu darzustellen oder sich daran zu halten. Und dabei vergisst man, dass Evolution immer alles in Frage gestellt hat und stellt dauernd. Und Wissenschaftler, die vergessen haben, was Wissenschaft eigentlich ist und auf was für Grundlagen die Wissenschaft eigentlich aufgebaut ist, nämlich auf irgendwelche Hypothesen, die so lange gelten, die bis sie dann widerlegt werden und dann übernimmt das Nächste. Und wenn man sich das zu sehr verbeißt und verliebt auf die falsche Art und Weise, aus egozentrischen Gründen, in seine eigenen Theorien, dann läuft man Gefahr, halt eben zu erstarren und daran zu sterben, auch seelisch und auch vor der Zeit, weil halt weil man da selbst verliebt ist in seine eigenen Thesen und Theorien. Also Beispiel, du hast ja Einstein erwähnt und unsere ganze Welt danach, also wir haben dieses Jahr 100 Jahre Quantenphysik zu feiern und er war ja ein Quantenmechaniker, Quantenphysiker. Er hat ja diese Theorie des Relativitätstheorie, des Space-Time aufgestellt. Und heute hat die EU beispielsweise 10 Millionen einer Gruppe von Wissenschaftlern gegeben, um zu forschen beziehungsweise nachzuweisen, was sie annehmen, dass es außerhalb, dass das Space-Time als Theorie tot ist. Und das ist das, was Nima Akani Hamed und diese Gruppe, die von der EU finanziert werden, das sind ja Leute von, also die besten theoretischen Energiephysiker, die dann Strukturen erkennen außerhalb von Spacetime. Mhm. Und das ist jetzt wiederum etwas, ja, also vorher war Newton, davor war es Galileo Galilei, Newton, mhm. Einstein und jetzt haben wir sogar, gehen wir jenseits davon. Und das ist halt Evolution. Und wenn man nicht bereit ist, Evolution als solche zu erkennen und zu sehen, dass wir auf so einem Strahl sind, auf dem wir alle fahren und auch vergisst, dass wir eigentlich so Speck of Dust in the Universe sind. Man nimmt sich halt zu ernst und man kann nicht mehr lachen und man kann auch nicht mehr bedingungslos lieben. Mhm. Das ist halt die Gefahr. Das ist eine Falle.
Wow. Wenn wir gerade bei den Prinzipien oder vielleicht auch der Basis oder dem Selbstverständnis von Wissenschaft sind, dann geht es ja auch um die Ergründung sozusagen der Wahrheit. Ja, du hast die Wahrheit vorhin betont. Und ich habe ein sehr interessantes ein Essay gelesen über das Thema, ob die Wissenschaft versagt hat. In der Fragestellung, dass solange es die Theorie sozusagen bewiesen ist, durch so und so viele Fallzahlen, und sie nicht widerlegt worden ist, dann hat diese Theorie Bestand. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal anschauen, die Veränderung auf dieser Erde und der Frage sozusagen, ob dieser Klimawandel mit uns Menschen zu tun hat und mit der Art und Weise, wie wir wirtschaften, dann gibt es doch eine eindeutige Form oder gibt es die nicht? Was sagt die Wissenschaft zu dieser Veränderung und dem Impact, was wir Menschen machen auf dieser Erde?
Wenn es um die planetaren Grenzen geht, und als Mitglied des Club of Rome bin ich natürlich voll eingeschwungen auf diese Erkenntnisse, und dann wissen wir, dass wir von den neuen planetaren Grenzen, und Klimawandel ist nur eines von den neuen, der Rest ist Biodiversität, Wasserflüsse, mhm. chemische Flüsse und anderes mehr. Wir haben 7 von diesen planetaren Grenzen überschritten in negativer Richtung. Das heißt konkret, damit das Leben auf der Erde so weiterhin stattfindet wie bisher, muss das Betriebssystem der Erde funktionieren. Und durch die menschliche Tätigkeit der letzten Jahrtausenden, je nachdem, aber die letzten 200 Jahre seit der industriellen Revolution hat das ein gewaltiger Wandel stattgefunden, indem wir Grüngas und CO2 in die Luft gepustet haben und damit den ökologischen das Gleichgewicht der Erde in Frage, also aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Mhm. Und das ist sehr ernst zu nehmen. Mhm. Also das sind wissenschaftliche Erkenntnisse, die sind unumstößlich. Das sind natürlich Hypothesen, man weiß es nicht. Die Frage ist, wollen wir das testen? Und wie weit können wir gehen und inwieweit müssen wir darauf aufpassen? Aber das ist ein Tanz, auch da. Also es ist ja wie in der Wissenschaft immer, ist die Frage, und in der KI genau, das ist das gleiche Thema. Gehen wir nach dem Vorsorgeprinzip, wo wir einfach alles einstellen, keine Evolution, also keine kollektive Intelligenz mehr am Werk, wir entwickeln nichts mehr und gehen zurück zu, ja.
Wir regulieren alles.
Oder wir sind schlau und kommen mit Alternativen und besseren Lösungen, wie wir also erstens kein CO2 mehr in die Luft pusten, beziehungsweise das, was an CO2, was zu viel und der Erde schadet, hinausgepustet ist, dann wieder zurückholen und unter die Erde bringen. Das ist halt dieser Tanz, und es ist genau in dieser Schnittstelle, wo ich aktiv bin. Mhm. Weil wir können das, wir können es adressieren. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil die meisten Menschen kümmern sich nicht drum. Ja, die können das nicht verstehen, sie haben andere Sorgen, die müssen ihre Kinder in die Schule schicken und so weiter, Essen auf den Tisch tun. Das heißt, es ist die Aufgabe der Menschen, die das tatsächlich können und die Aufgabe auch haben, die Verantwortung, das zu adressieren. Mhm. Und es ist aber nicht schwarz-weiß, es ist nicht binär, entweder oder, sondern es ist ein Tanz. Und das, was die EU zum Beispiel jetzt macht, seit dem Maastricht-Abkommen 97, das ist, die haben das Vorsorgeprinzip an oberster Stelle getan und das bremst natürlich sämtliche Weiterentwicklung. Und das ist gefährlich, weil wir angefangen haben, schon seit längerer Zeit zu deindustrialisieren, was dazu führt, dass der Wohlstand verschwindet. Man hat ja auch durch diese ganzen Quantitative Easing, durch die Finanzkrise, das Geld den Leuten aus der Tasche gezogen. Es gibt gerade in Deutschland, die Rente ist nicht gesichert. Mhm. Und
ist erheblich.
Genau. Ja. Und dadurch, dass nichts Neues oder wenig Neues geschaffen wird, also Wohlstand finanzieller Art und anderes, laufen wir Gefahr, dass tatsächlich dann die Renten nicht mehr, wir gehen halt eben zurück. Wir werden noch nicht mal Agrarland werden können, weil das Klima, nicht erlauben wird. Mhm. Und wir sehen es ja ganz deutlich, wie heutzutage bereits Deutschland ja gar keine Rolle mehr spielt, wenn die großen Veranstaltungen in Saudi-Arabien oder in China und sonst wo stattfinden. Wir werden angeschaut, ja, ihr habt ja keine Rolle mehr zu spielen, mit Recht.
Mhm. Und es ging auch wahnsinnig schnell, finde ich. Also von der absoluten Führungsrolle jetzt irgendwie ins Mittelfeld zu gelangen und eigentlich gar nicht mehr am Tisch teilzunehmen und mitzugestalten. Woran liegt es? Was sind sozusagen neben den Regulierungen oder du hast gesagt sozusagen, wir bremsen ja ein Stück weit diese Zukunft, ja, auch diese kollektive Intelligenz aus, indem wir versuchen einzugreifen, bevor es entsteht, oder? Glaubst du so sehr an diese kollektive Intelligenz, an dieses kollektive Bewusstsein, dass es sich auch selbst reguliert? Also heißt es auf der anderen Seite, wir regulieren nichts und wir denken nicht mehr in die Zukunft und sorgen nicht mehr vor? Heißt es einfach ungebremst, wie das ja auch ganz viele Staaten machen, die sagen also America first, ja, oder China geht den ähnlichen Weg, die sind ja im Wettkampf um die Weltherrschaft, da geht es ja nur um das Interesse des jeweiligen Landes. Glaubst du, dass es das Richtige ist?
Das ist das andere. Ich habe vorhin das Wort binär gebraucht. Das ist entweder oder. Und die Wahrheit ist wie immer, wir haben ja im Regenbogen, gibt es viele verschiedene Wahrheiten im Sinne von Interpretationen von dem, was passiert. Und das ist der Krux. Genau das ist das, wofür ich plädiere. Die Einladung, tatsächlich von diesen Silos loszukommen. Silos heißt, jeder nimmt ein Stück von der Wahrheit und propagiert es weiter oder binär, entweder oder. Und wenn man aber bereit ist, ein Stück weit in die Richtung verstehen zu wollen, wie Evolution stattfindet, dann erkennt man sehr schnell, dass wir an diesem Übergang sind, wo die ganzen Silos abgebaut werden müssen und eine neue Evolutionsstufe der Menschheit entsteht. Und da gibt es schon welche, du verstehst das zum Beispiel hervorragend, aber die meisten sind da noch nicht. Ja? Und wie bei jedem Tipping Point, wie bei Mode, das versteht jeder, ja, plötzlich fängt ein Mädchen an, einen kurzen Rock zu tragen und so weiter, innerhalb kürzester Zeit.
Ist ein Trend da.
Ist es ein Trend, also das ist untersucht worden, also ist er bei 10% in der Tipping Point, wo diese neue Ebene geschaffen wird. Genau, Einzug hält. Und wenn man das nicht versteht, ja, wenn man nur aus seiner eigenen Silo-Perspektive die Realität anschaut, dann versteht man nicht, wie die Zusammenhänge sind. Und das ist die Unfähigkeit der Menschen, Komplexität zu begreifen. Was heißt das genau? Evolution ist exponentiell, findet exponentiell statt. Das ist eine mathematische Funktion. Und die Menschen denken aber linear. Und zwischen den beiden Kurven gibt's halt eben unterhalb der, also linear ist eine gerade Kurve irgendwie, die nach oben geht, und exponentiell unterhalb sind die beiden gleich. Aber die exponentielle Kurve bei der nächsten Verdoppelung nimmt über, und Und plötzlich stehen wir da und sehen, oh mein Gott, wie BMW neulich, die haben angekündigt ihre neuen Autos und haben gar nicht gemerkt, der Zug ist schon lange abgefahren. Und heute wundern sich, oder Volkswagen wundern sich, oh mein Gott, wieso und warum, die haben es halt verpasst. Und deswegen ist China jetzt und alle anderen, die hungriger waren. Mhm. Wir haben es verpasst. Und das ist genau der Punkt, wo ich die Menschen einlade, ein bisschen nachzudenken. Was ist der Unterschied zwischen Komplexität? Also wir verstehen komplexe Sachen nicht. Mhm. Wir verstehen komplizierte Sachen. Mhm. Ja, wir verstehen, wie ein Auto vielleicht funktioniert, so wie man es fahren kann. Mhm. Aber die Realität da draußen ist exponentiell. Und ich lade die Leute dann immer ein, wenn sie jetzt zuhören und noch nicht so ganz die gerne den Unterschied wissen wollten zwischen linear und exponentiell, fragen Sie bei der nächsten Party die Leute, was hättest du denn lieber gerne für die nächsten 30 Tage? 1 Euro pro Tag, jeden Tag 1 Euro, verdoppelt. Oder 1 Cent im ersten Tag, am zweiten Tag und verdoppelt für 30 Tage, weil der Unterschied ist gewaltig. Also im ersten Fall hast du 30 Euro, im zweiten Fall hast du 10 Millionen. Mhm. Und das sich mal vor Augen zu führen, das ist die Antwort auf deine Frage, inwieweit die kollektive Intelligenz jetzt Einzug hält und natürlich die Lösungen für unsere Probleme
Glaubst du, dass diese Menschen, die bereit sozusagen daran sind, diese Zukunft zu gestalten, dass die auch sowas wie ein Verantwortungsbewusstsein empfinden und diese Verbundenheit vor allem auch wahrnehmen zu dieser Welt? Also diese Welt hat ja auch ein eigenes Bewusstsein. Wir sind ja Teil dieses Bewusstseins. Glaubst du, dass die in dieser neuen Phase, von der du sprichst, dass dieses Bewusstsein dann Teil davon sein wird?
Das waren zwei Fragen, die du gestellt hast. Glaubst du, dass die Leute, die heute in der Macht oder so Position, dass sie das verstehen? Die verstehen es genauso wenig wie die Distribution von allem. Also die meisten Menschen sind mathematisch nicht begabt, kümmern sich um andere Sachen, sollen sie auch nicht. Jeder hat so sein Talent. Die Frage ist, der neue Trend entsteht durch die Leute, die das schon haben, die das verstehen. Die anderen, die meisten folgen. Und die Frage ist, in welche Richtung folgt man? Ja, man kann ja auch in falsche Richtung folgen.
Es hat, wie wir das eingangs geklärt haben.
Genau. Ja. Die Aufgabe von denen, von uns, das klingt anmaßend, die das kapieren, damit kommt die Verantwortung. Ja, das tatsächlich zu, das zu tun, was wir eigentlich tun, ein bisschen Beitrag zu leisten, dass die Welt ein bisschen weiser wird. Mhm. Aber das ist natürlich, das erfordert viel Arbeit, persönliche, also nach innen und nach außen. Und auch die, den, man muss sich warm anziehen, weil Menschen, die Angst haben, können böse werden, mit Recht. Und wenn man gerade im Feuer des Gefechts sich auftut, dann kann man durchaus drunter leiden. Und da muss man aufpassen, dass man entsprechende Allianzen gründet mit Menschen und dass tatsächlich eher sowas passiert wie der friedliche Mauerfall, anstatt irgendeine Revolution. Das ist, glaube ich, die Aufgabe, die wir alle haben jetzt im Moment.
Du hast ja Informatik mit dem Schwerpunkt KI studiert und gleichzeitig auch noch Psychologie. So, jetzt, was ich daran so unglaublich interessant finde, du warst ja ganz früh dran, du warst ja KI-Pionierin. War dir damals irgendwie schon im Studium klar, dass es irgendwie sowas braucht wie zu dieser künstlichen Intelligenz eine Balance, ein Gegengewicht, was ja nur aus dem Menschen, aus diesem menschlichen Bewusstsein heraus formuliert sein kann? Also darum Psychologie, war das sozusagen klar, war der Wunsch sozusagen sofort gegeben, als du dich mit KI auseinandergesetzt hast, dann eben zu sagen, jetzt muss ich aber die Psyche des Menschen noch ergründen und zu verstehen, was dahinter steckt, welche Motive dahinter sind?
Nein, die Antwort ist nein. ich möchte hier vielleicht noch anknüpfen an einem Gespräch vorher. Die menschliche Evolution findet nach Ihnen statt. Also jeder wird bei, also auch der Dalai Lama wird bei Null geboren. Das heißt, die Kinder müssen ihr stabiles Ego und Dasein, Verständnis von Individuum entwickeln. Dann versucht man, Teil des, der Gruppe zu werden, so ein Tribal Individuum, also sich in der Gruppe anzupassen. Und später wacht man plötzlich auf und sagt, ach, eigentlich gibt es außer meinem Dorf auch noch eine Stadt oder ein Land oder die Erde. Und also dieses diese Evolution zwischen Ego, Ethno und weltzentrische oder kosmoszentrisches Denken, das ist das, was mit jedem passiert, mehr oder weniger bewusst. Und das beeinflusst natürlich das Agieren nach außen. Also wenn ich mich als also stecken geblieben bin, wie manche Präsidenten in dieser Welt, in diesem egozentrischen oder ethnozentrischen, und 70% der Weltbevölkerung hängt in diesem ethnozentrischen, also mein Tribe, mein Land, mein genau. sowieso, dann hat es natürlich sehr schlimme Konsequenzen auf alles, was passiert, weil man ja kein Verständnis hat, dass die Erde eigentlich für uns alle da ist und dass wir alle die gleiche Luft einatmen und so. Und jetzt zu deiner Frage, als ich künstliche Intelligenz studiert habe, das hatte pure ethnozentrische, egozentrische Gründe, ich habe Programmieren gehasst. Ich hatte einen Professor, der hat ja Pascal da unterrichtet und der konnte das nicht so ganz und der hat nicht die Liebe vermittelt zu diesem Fach.
Pascal, was für eine Programmiersprache, genau, oder?
Eine tolle Programmiersprache zu der Zeit und der Wirt, Niklas Wirt, ist ein toller Typ und so. Aber als plötzlich die internationale Joint Conference on Artificial Intelligence nach Karlsruhe kam, wo ich am KIT, wo ich studierte, und ich konnte dem Vater von KI, dem John McCarthy, zuhören und dann plötzlich mit künstlicher Intelligenz konfrontiert war und Listenprogrammierung und objektorientierte Programmierung und Listmaschinen und so weiter, habe ich gesagt, ich muss ja nicht mich um diese blöde Sprache rumwickeln und andersrum programmieren, als ich denke, sondern ich kann das nehmen. Das war der Grund, ja, warum ich das studiert habe. Und dann natürlich mich hat Chipdesign und hochintegrierte Schaltkreise interessiert und ich habe das dann Expertensystem KI im Chipdesign, damit habe ich dann meine Diplomarbeit gemacht und so kam ich dann nach Stanford und so weiter. Das hat mein ganzes Leben verändert und ich konnte dann ein Jahr später, das war 83, 84, war ich dann schon in Stanford und hatte bei John McCarthy, er hat mir angeboten, bei ihm die Diplomarbeit zu machen, nur meine Universität war dagegen damals. Ne?
Wow.
So, und jetzt zu deiner Frage. Erst viel später, als wir nach dem ersten IPO, also erfolgreiches, wir haben Technologietransfer gemacht aus Silicon Valley, haben die erste deutsche Internetunternehmen, also den ersten deutschen ISP an die Börse gebracht und das war ein IPO und erst dann wache ich plötzlich auf und dachte, wow, nun hast du ein Leben lang versucht, aus der Armut zu kommen, ja, jetzt hast du auf einen Schlag ein IPO. Worum geht's eigentlich im Leben? Und ich hatte von meinen Eltern Philanthropie gelernt. Sie waren zwei ganz einfache Menschen. Meine Mutter war Feinteigwaren-Konditorin, mein Vater war Schlosser. Und das Erste, was sie getan haben, einen Monat nachdem wir nach Deutschland gekommen sind, haben sie ihr Auto vollgeladen, es war kurz vor Weihnachten, und haben den ärmeren Leuten in Rumänien
Lebensmittel
Sachen gebracht, damit sie auch Weihnachten haben. Und das haben meine Eltern jahrzehntelang gemacht und damit entstand die Bozizan-Stiftung, die heute Aqual Foundation ist. Und ich habe dann, nach diesem IPO, habe ich plötzlich gesehen, die Schizophrenie, in der wir leben. Auf der einen Seite sogenannte Impact Investing, die versucht irgendwie, auf der anderen Seite traditionelles Investieren. Und keiner hat das zusammengebracht. Und ich habe dann bin ich zurück in die Universität, habe mich mit den Schriften von Ken Wilber beschäftigt und habe gesagt, ja, das ist das Modell, das mir hilft, eine ganzheitliche Integration von For-Profit nach For-Profit durch Startup, durch Technologie und zur Adressierung der der Klimaziel vom Club of Rome beizutragen. So kam das. Und die Psychologie, also Philosophie und Psychologie, hat mir geholfen, auf zwei Beinen zu stehen. Also nicht nur in der wissenschaftlichen, mathematischen Weisheit, Wahrheit, sondern auch...
Also auch in der ökonomischen?
Ja, genau. Also alles, diese ganzen Strukturen, die wir ja geschaffen haben, sondern tatsächlich, was steckt dahinter? Das ist wie ein Eisberg. Da oben sehen wir halt
die Sichtbarkeit.
Genau. Darunter. Aber drunter ist halt der Mensch und die Menschen insgesamt.
Die Kultur, die Organisation, die Glaubenssätze.
Soziales, genau. Genau.
Wow. Das heißt, auch das war ein Weg. Also das war nicht so konzipiert, das war nicht so klar, sondern es hat dich dorthin geführt,
genau.
Oder?
Ja.
Ist es auch so, dass du heute sagen kannst, genau, das hat mich dorthin geführt, dass ich das so integriert denken kann? Also diese unterschiedlichen Disziplinen und Denkmodelle sozusagen so zu kombinieren, dass daraus all das, was du heute tust, wo du dich heute engagierst, irgendwie daraus erwachsen ist?
Kann man sich natürlich, das aber es ist ein Prozess. Also es ist nicht so, dass das irgendwie, dann hast du es. Die meisten Leute wollen, oh, just give it to me und dann ist alles gut. Ja. Nein, es ist leider ein Prozess und deswegen des Lebens. Das ist, wir sind Leben und Leben lebt. Ja. Und es ist nicht schwarz oder weiß oder grün, oder es ist vielseitig. Und auch wenn es manchmal anstrengend ist, und es ist anstrengend, aber dadurch bleiben wir lebendig, wie der Hans-Peter Dürr, also der großartige Professor, sagte, das ist Lebendigkeit. Ich kann nicht tot, also ja, sterben wir früher als später sowieso.
Ja, ja, aber das ist ein Unterschied zwischen Existieren und Leben.
Genau, aber
also echt
wir haben
Leben.
Beide die Gabe. Wenn wir nur in uns hineinhorchen und also ich finde, das Wichtigste ist für mich, der Tony Robbins sagte, stand guard at the entrance of your mind. Sei sehr vorsichtig, wer in deinem Kopf denkt.
Absolut richtig. Wenn du heute sozusagen mal anschaust, du hast von exponentiellen Möglichkeiten gesprochen, die auch KI wieder mitbringt. Ja, jede Entwicklung bringt die ja mit. Jetzt ist es an der Stelle so, dass diese Amplitude aber gewaltig sein wird und wir stehen sozusagen für die absoluten Erneuerung. Und eine der Fragen wird sein, wie werden wir Menschen noch beitragen können? Mittelmaß wird auf keinen Fall helfen. Wie erlebst du KI? Wo sind die Chancen? Wo sind die Grenzen? Und was sollten wir auf jeden Fall bedenken, wenn wir nicht so viel regulieren und nicht so viel absichern davor? Also so diese europäische Haltung zu dieser großen, zu diesem großen Sprung.
Ich bin mir nicht sicher, ich habe die Frage richtig verstanden, weil die haben wir ja schon adressiert, nämlich dass Europa sich schon ins Außen katapultiert hat. Wir sind ja schon, also wir deindustrialisieren, man muss noch nicht mal reisen, du brauchst nur im Internet, auf YouTube oder ja, wo Leute miteinander sprechen, fragen, wo sind denn die Deutschen, die Großartigen, ne, der Einstein oder alles. Wir sind noch nicht mal der 51. Staat Amerikas, zu dem uns die Amerikaner haben eigentlich gemacht und wir haben es gerne angenommen. Wir sind da noch nicht mal da angeschlossen.
Also ich frage nach ganz, ganz gezielt nach diesen Chancen, die du siehst in KI, was es uns bieten, wenn wir es zulassen würden. Also was sind die großen Chancen, was wir davon profitieren könnten und wo siehst du aber auch, wenn wir es nicht regulieren, wenn wir also nicht sozusagen vorausschauen und sagen, oh, das könnte alles passieren, wo sind für dich sozusagen aber Rahmenbedingungen, die wir trotzdem irgendwie so als Gemeinschaft, als kollektives Bewusstsein irgendwie miteinander vereinbaren sollten?
Das ist natürlich eine Frage, für die man noch einen neuen Podcast braucht, aber ich bin der Meinung, dass dass wir ein bisschen besser verstehen sollten, bevor wir regulieren. Das ist eines der größten Vorwürfe, die man der EU-Regulatorik macht. Und wir können das im Einzelnen dann an Beispielen diskutieren von Investitionen, die wir in Startups machen oder nicht machen. Ich habe gerade heute einem Startup abgesagt aus dem medizinischen Bereich wegen der Regulatorik, wegen dem EU-AI-Act. Ich glaube, dass... Am besten an einem Beispiel. Ich habe Anfang des Jahres, da gab es den AI Action Summit von Macron in Paris und ich war da eingeladen und hatte das Glück, zu Abend zu essen mit Joshua Bengio. Das ist einer der drei großen KI-Väter neben Jeff Hinton und Yann LeCun, der den Turing-Preis bekommen hat. Diejenigen, die das nicht wissen, was der Turing-Preis ist, das wird den, also es ist so ein Alternativ für Informatiker, die irgendwas Großartiges in die Welt gesetzt haben. Er ist einer davon. Und ich habe ihm natürlich die Frage gestellt, weil darum ging es ja in dem ganzen AI Action Summit. Wo bleibt Europa? Und Macron hat eingeladen. Und er sagte mir, dass eine, weil alle Angst haben vor der bösen KI, ne? Dass die irgendwann mal anwirken und so weiter, Ziele zu haben und die wird gegen die Menschheit gehen. Also das muss man ziemlich genau durchdiskutieren und denken. Und er sagte, dass eine böse KI, die tatsächlich sowas tun würde, kann nur von einer guten KI bekämpft werden. Also wenn wir uns als Menschen hinstellen und sagen, ja, wir schalten einfach ab und so weiter, das führt zu nichts. Warum? Weil selbst wenn wir in Europa alles regulieren und so weiter, wir gehen nur zum Holzspaten zurück und die anderen gehen an uns allen vorbei und das Unvermeidbare passiert sowieso. Das heißt, wie kann man dann am besten mitmachen? Und das ist das, was der Jeff Hinton macht. Jeff Hinton hat ja den Nobelpreis in Physik bekommen für, das ist ja einer der Väter von KI, und die zurzeit machen. Was ist denn da das Thema? Also die KIs sind genauso, wie sie trainiert werden. Und es gibt ja zwei Sachen. Es gibt zwei Aspekte. Das eine sind die Daten, mit denen man die KI trainiert, und das andere sind die Algorithmen, also die sogenannte Inferenzmaschine. Und wir wissen ja, wie, also jeder hat von DeepSeek gehört, wie die da mit weniger Geld als OpenAI halt eben das Gleiche und so geschafft haben und so weiter, weil sie an den Algorithmen manipuliert haben und es besser gemacht haben, ja, aus Not, weil sie nicht so viele GPUs und was weiß ich was hat. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, wie trainiert man diese KIs, so dass die halt eben von Menschen mit einem hochentwickelten Bewusstsein haben, anstatt von dem, was zurzeit passiert. Also wenn man sich anschaut, wer die KIs heute entwickeln, das sind so die Jungs, die hungrig sind und zu viel Zeit haben und unverheiratet, die Boys im Silicon Valley und überall auf der Welt, die entwickeln irgendetwas, ja. Und die Daten, die kommen aus dem Internet, ja. Also irgendwann, was jeder und sein Bruder da propagiert hat, wird diese KI gefüttert. Das heißt, es sind nicht gerade die größte Weisheit der Menschheit. Ja, das ist nicht die Bibliothek von Alexandria, die da gefüttert wird und so weiter. Und das muss man halt eben anders machen. Und das ist genau das, was diese Leute machen. Und und was zurzeit in der EU passiert durch den EU AI Act, das eher tue ich auch in die Richtung fahrlässige Tötung. Das kann man so interpretieren. Wow. Weil dadurch werden wir in Europa davon abgehalten, also Dinge zu entwickeln, die zum Fortschritt der Menschheit beitragen. Und ohne die künstliche Intelligenz geht es nicht. Ja, also jeder ist es wert und sollte den Anspruch haben, Menschenrecht, ein AI-Polymath zu seiner Seite zu haben. Also ein Einstein oder ein Platon oder wer auch immer, den man haben möchte, an seiner Seite zu haben. Um halt eben unterstützt zu werden als Mensch in der Evolutionsspirale. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt aus meiner Sicht. Und man sieht es ganz deutlich. Jetzt gehe ich zurück. Ich weiß nicht, ist die Frage, hast du noch eine andere? Weil ich würde gerne ein paar Beispiele nennen.
Ja, sehr gerne, sehr, sehr gerne.
Wo, wenn wir da so weitermachen, warum in Europa, warum das so tragisch ist.
Ja.
Weil wir haben es nicht geschafft, in dem alten Paradigma, wir haben Deutschland Energiewende und das haben wir nicht implementiert. Wir haben zwar die Atomkraftwerke abgeschaltet, aber damit ist es geblieben. Keiner hat auch nur einen Finger krumm gemacht, um halt Smart Netzwerke, also Smart Grid aufzubauen, ja. Software einzusetzen. Wir haben ja auch gesehen, wie gesagt, wir haben die erste deutsche Internetaktie an die Börse. Das war 97. Ja, das war die erste deutsche. Wir haben das national größte Netzwerk von ISPs in Deutschland aufgebaut. War 97. Ja, nach 2 Jahren war das Startup an die Börse gegangen, war an die Nasdaq gegangen, nicht in Europa, weil wir hier die Struktur nicht haben. So, es brauchte 25 Jahre, bis wir und Covid, bis Deutschland aufgewacht ist und Europa und festgestellt hat, dass wir nicht digitalisiert sind, dass unsere Kinder keine Computer zu Hause haben, keinen Internetzugang haben, dass die Leute, die Lehrer meines Sohnes hatten kein E-Mail, die haben keine E-Mails beantwortet. In der Elite-Gymnasium in München, die hatten keine Toiletten, weil die Infrastruktur, das ist alles verarmt die letzten Jahre, ja, aus verschiedenen Gründen, ich verstehe ja auch alles. Aber es brauchte eine Pandemie 25 Jahre nach der Einführung der Digitalisierung, ja, in Deutschland, bis wir aufwachen und plötzlich, oh, wo kommt das denn jetzt plötzlich her? Mhm. Und jetzt die künstliche Intelligenz. Ich werde so oft auf LinkedIn kontaktiert von Leuten. Ich bin ein AI. Ich habe gesehen, du bist auch ein AI-Expert. Und dann frage ich, ja, seit wann? Ja, seit 2 Jahren und so weiter. Und die Leute glauben, AI ist vom Himmel gefallen 1923. Anstatt zu sehen, es ist ein Evolutionsprozess, der ja sehr viele Schritte. Und das, was jetzt plötzlich online passiert, was uns jetzt erschüttert, hat was damit zu tun, dass der Update, also die Entwicklung von der künstlichen Intelligenz, 8-mal schneller vonstatten geht als das Internet damals. 8-mal. Und das gemessen nur an ChatGPT. Wenn du jetzt alle diese Foundational Model nimmst, das ist ja gigantisch, das ist doppelt, dreifach, zehnfach exponentiell. Ja. Und wir können uns nicht erlauben, ja, dann nicht mitzumachen und das Beste für uns rauszusuchen, während wir gleichzeitig schauen, dass wir die nötigen Guardrails oder Regulatorik und so weiter. Weil keiner will sein Kind gefährden oder keiner will in den Gulag enden und die Gefahren sind da. Ich gerade aus kommunistischen Rumänien weiß genau, was die Gefahren sind. Das ist gar keine Frage. Aber wie gesagt, wir müssen da mitmachen und diejenigen, die behaupten, wir müssen nicht, wir haben schon den Zug verpasst.
Also Zug verpasst, gibt es einen weiteren Zug, in den wir einsteigen können? Kommt der oder können wir den selber sozusagen in Gang setzen, diesen Zug? Oder ist Deutschland bereits abgeschrieben? Wenn ich jetzt hier in Deutschland lebe, kann ich noch was tun, kann ich noch was machen oder muss ich das Land wechseln?
Ja, genau, das Land wechseln.
Das Land wechseln?
Ja.
Das ist deine Aussage?
Ja. Der EU-AI-Act, ich habe gerade heute Morgen im Kontext medizinische Anwendung und Psychologie und also medizinisch, das ist ganz wichtig für mich auch, weil man wird ja nicht jünger, man muss ja absagen, weil die Jungs, die haben so viel Arbeit investiert und durch den EU AI Act, der ja auf ein Jahr verlegt worden, ja, was passiert nächstes Jahr? Also da geht sehr viel Kapital, sehr viel Herzblut, Intelligenz, gute Absichten flöten, wenn man hier bleibt. Also im Bereich Regulatorik. Also die Bereiche, wo wir in Deutschland noch sehr gut sind, das ist ja da, wo ich aktiv bin, wo ich mich total, das ist ja da, was die noch nicht reguliert haben, ist, oder weil es ja nur ein paar Bereiche sind, die sie reguliert haben, ist zum Beispiel das ist die Bildung. Wir haben in Deutschland unglaublich tolle PhDs, die Forschungszentren. Hier in Garching, also da werden Sachen gerade zurzeit aufgebaut in Sachen Photonic Computing und Quantencomputing und Quantenalgorithmen und Lösungen für medizinische, also Lösungen, also Heilung von Krankheiten und so weiter stattfindet im Forschungsbereich. Aber auch Fusionsreaktoren, also da ist ja Proxima Fusion und da hat der Steuerzahler fast 1 Milliarde da rein investiert, also das ist eine sehr, sehr gute Sache, die aus Europa kommt und die haben ja gerade dieses Jahr 200 Millionen privates Kapital jetzt schon dazu bekommen können, so dass die in 2031 den ersten Demonstrator haben werden, wie man Fusionsenergie schafft. Das ist das nächste Paradigma, weil wir das alte nicht geschafft haben. Und die Frage ist, was passiert dazwischen, dass wir uns nicht hier selbst zerstören oder sonst irgendwas. Also das ist Das gibt mir außerordentlich viel Mut und da bin ich aktiv. Das nächste ist auch, da habe ich ja Quantencomputer genannt. Quantencomputer haben wir noch nicht. Ein Quantencomputer existiert erst dann in dem der vollen Manifestation, wenn man 1 Million Qubits hat. Quantenbits. Und die größten Quantencomputer, die IBM zum Beispiel hat, und es gibt noch ein paar andere, sie haben jetzt 1500 Qubits. Aber was da zum Tragen kommt, ist die, also wie jeder Computer braucht man Software, die auf die Computer laufen, und da ist auch ein Investment von uns, Kipo Quantum in Berlin, außerordentlich brillante Leute, also die haben bestimmt von den 30 Angestellten oder 50, ich weiß nicht wie viele inzwischen haben, bestimmt sind da die Hälfte PhDs, die entwickeln Quantenalgorithmen, mit denen man tatsächlich die Quantenfähigkeiten, also Superposition und Entanglement, dann anwenden kann, um Anwendungen, also Applikationen auf existierenden Quantencomputern zu entwickeln, die zu der Entwicklung von neuen Materialien, bessere Finanzplanungsstrukturen für zum Beispiel für Quantensicherheit, Quantum Sensing, also die meisten Leute wissen nicht, dass der GPS zum Beispiel nicht mehr sicher ist. Finnair fliegt schon seit längerer Zeit nicht mehr in die baltischen Staaten, weil die Russen die GPS stören und die Chinesen natürlich auch Schiffe, das Gleiche, sobald man sich dem Land nähert. Und mit Quantenalgorithmen und künstlicher Intelligenz, in all diesem, was ich eben genannt habe, spielt natürlich die künstliche Intelligenz eine außerordentlich wichtige Rolle, ist natürlich, wird die Fähigkeit benutzt, die vielen Daten, die dadurch anfallen, bei den ganzen Messkriterien durch künstliche Intelligenz besser zu verarbeiten.
Aber am Schluss ist es ja dann nur ein Aufrüsten, damit man sozusagen weiterhin wettbewerbsfähig ist, um das Gleiche zu tun, was man davor gemacht hat. Also wir sind davor schon in andere Länder geflogen oder wir sind davor schon auf dem Seeweg, haben wir Kontinente verbunden. Wenn man jetzt hört, dass sozusagen wir, um uns zu sichern, also um unseren Wohlstand zu sichern, unsere Möglichkeiten zu sichern, aufrüsten müssen mit Quantenmechanik und gleichzeitig künstlicher Intelligenz, um das Gleiche wieder machen zu dürfen. Wo führt das denn neben dem Sicherstellen hin, wenn wir das jetzt nach vorne denken und vielleicht mal so auf 10 Jahre schauen? Weil du bist ja ein sehr, sehr positiver Mensch. Du sagst einfach, hey, weißt du was, das Leben selbst ist das Geschenk. Und in diesem Leben können wir uns idealerweise Stück für Stück verfeinern. Wir können sozusagen auf eine neue Ebene kommen. Wenn du 10 Jahre nach vorne denkst, was wäre sozusagen für dich ein wünschenswertes Szenario mit den Möglichkeiten, die wir jetzt haben, auch in Deutschland, auch in Europa? Was könnten wir machen? Also wie könnten wir sozusagen an dem jetzigen Moment anknüpfen, aber daraus eine gute Zukunft schaffen? Ist das möglich und wie sieht die aus, diese Welt?
Natürlich, das passiert ja auch, ob wir jetzt mitmachen oder nicht. Wir werden da nicht gefragt. Das passiert, das sieht man ja auch ganz deutlich. Man braucht ja nur ein bisschen nach China gehen und dann sieht man, wie viel weiter sie sind als wir. Wohlstand wird geschaffen, wo was produziert wird. Und wir haben ja, das hat Amerika nicht anders gemacht als die Deutschen, wir haben ja alle unsere Manufakturherstellung nach China verlagert und jetzt sind wir böse, wieso die jetzt uns den Vorsprung übernommen haben. Das heißt, wir müssen auf das abzielen, was wir heute noch können, wo unser Wettbewerbsvorteil ist. Und das ist, also wir haben einen großen Markt in Europa, den können wir natürlich einsetzen, aber wie dem Draghi-Papier festgehalten, wir müssen schauen, dass wir das tatsächlich umsetzen. Du kannst nicht mit angezogener Vollbremse dann 100 Kilometer pro Stunde fahren. Kannst machen, aber du machst deine Bremse kaputt und irgendwann das Auto ist, das ganze Ding ist.
Und das Getriebe.
Genau, oder das Getriebe, genau. Ja. Und das geht nicht. Insofern müssen wir auf das fokussieren, was wir machen können. Und die Politik muss halt klüger werden. Und im Moment ist die Politik leider Gottes nicht sehr klug. Muss ich sagen. Und die lassen sich auch von den falschen Leuten beraten. Und das gibt eine natürliche Entwicklung. Wo das hingeht, weiß ich, was wünschenswert ist, ist ganz klar. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich in Europa bin. Ich habe sehr gerne in Amerika gelebt, aber es gibt Vor- und Nachteile. Und ich ziehe Deutschland immer noch vor. und Menschen so wie dich und hoffentlich unsere Zuhörer, die heute an Lösungen arbeiten. Was ist wünschenswert? Ja, das Wichtigste ist für mich natürlich das, was dass wir die nächsten 10 Jahre, weil du 10 Jahre gesagt hast, dass wir Technologie, das ist mein Moonshot, wenn du so willst, dass wir die Technologie verwenden, um tatsächlich die UN-SDGs innerhalb der planetaren Grenzen zu implementieren. Was heißt das? Für die ganze, also the bottom of den Wohlstand der Menschen zu erheben. Natürlich wird es Trilliardäre, die auf dem Mars leben, aber insgesamt leben heute normale Menschen in Deutschland besser als eine Königin oder ein König vor ein paar hundert Jahren. Insofern, und das soll weitergehen, also das kann nur durch Wohlstand geschehen. Die Erde gibt uns tatsächlich 10 Jahre Zeit, ja, damit wir die CO2 dass Emissionen. Die unterhalb Emissionen reduzieren, CO2 und grün Greenhouse Gases. Und das ist die oberste Aufgabe. Und das kann man natürlich heute mit Energie, also entweder indem wir da den Smart Grid aufbauen und das passiert tatsächlich auch, weil es sich finanziell lohnt. Das Kapital fließt in die Richtung, wenn es sich finanziell lohnt. Man sieht ja auch immer mehr Leute, die auf ihren Dächern da Solarpanels drauf tun und so weiter. Endlich haben wir in Bayern auch ein paar Windmühlen, die man von der Autobahn sieht. Aber da muss noch viel, viel mehr passieren. Aber das fängt mit dem Bewusstsein. Dann natürlich parallel dazu Fusionsreaktoren, dass man dann, es wäre schön, wenn wir in 6 Jahren tatsächlich 31 einen Demonstrator hätten und dann auch tatsächlich die kollektive Intelligenz auch dahin geführt wird, um das umzusetzen. Und natürlich das zweite Thema ist Transport as a Service, ja, Mobilität als a Service. Ich möchte nicht ein Auto da haben, das da 24 Stunden am Tag sitzt, damit ich einmal in der Straße parkt, damit ich einmal, keine Ahnung, mal, ja, Transport as a Service. Wir wollen ja alle einen Service und nicht das Auto, das mir auf der Tasche liegt und Versicherung braucht und sonst was. Und das passiert auch, weil es sich wirtschaftlich auszahlt. Das geschieht, ob wir es wollen oder nicht, ob wir jetzt EU AI Act passiert oder nicht. Und weil das ja eine Konvergenz der Technologien. Es ist nicht nur eine Technologie, die das Ganze macht. Also im Transport as a Service ist zum Beispiel die Konvergenz zwischen autonomem Fahren on Demand und dann Flotten von Leuten, also die diese Elektroautos haben. Ich komme gerade aus San Francisco. Da sieht man neben dem Cable Car Waymo, die tatsächlich alle paar Sekunden vorbeifahren. Das ist Transport as a Service. Und da können wir uns nicht dagegen wehren. Warum? Weil da weniger Menschen sterben, als wenn ich am Steuer sitze oder ein Mensch. Und das ist im Energiebereich auch die Konvergenz zwischen Solar und Batterien, Technologie und dass die Preise da und Wind, die Preise so gesunken sind. Und natürlich der vierte, damit hätten wir 90% CO2-Reduktion, nur durch die Technologie und im Essensbereich dann auch durch Precision Fermentation und Stem Cell, also Proteinherstellung. Das passiert. Das ist noch nicht, also gerade im Cellular Agriculture ist noch nicht, da brauchen wir noch ein paar Jahre. Aber damit hätten wir 40% CO2-Reduktion. Also das gibt mir sehr, sehr viel Hoffnung. Und ich weiß, dass es passiert. Also es ist nicht nur Hoffnung und schön reden, sondern
das sind Projekte auf den Weg gebracht und die funktionieren bereits. Die sind bereits. Sie sind auch angenommen zum Teil.
Ganz genau.
Die Adaption, die passiert, die findet statt. Jetzt gucke ich gerade auf die Uhr und ich könnte eigentlich noch 5 Stunden mit dir sprechen, weil ich habe so viele Themen, die ich eigentlich mit dir wälzen möchte. Eine Sache vielleicht noch. Eure Unternehmung, ihr habt irgendwie sehr früh angefangen, sozusagen Integral Investing zu betreiben, zu machen. Und was ich so spannend finde, wenn man eure Engagements anschaut, dann trägt ja jedes Engagement unterschiedlich, aber sozusagen dazu bei, dass man sozusagen Ziele verfolgt, die gleichzeitig ESG-konform sind. So, warum ist dir das so wichtig und warum glaubst du, und da vielleicht auch nochmal zu meiner Vision zu kommen, die ja auch ein Teil eurer Vision ist, ich glaube ja, dass es irgendwie gehen wird, diese Balance zwischen Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft irgendwann mal zu erreichen. Bist du der Überzeugung, dass wir Menschen dieser großen Aufgabe nachkommen und glaubst du, dass das, wie ihr das tut, sozusagen der Weg dorthin ist?
Klar, sonst würde ich es nicht machen. Und du ja auch nicht. Ja, gleichzeitig muss man festhalten, dass es ein Prozess ist. Also das ist kein Schalter, den man umlegt und dann passiert es schon, sondern es ist ein Prozess, weil da viele Menschen involviert sind, Technologie involviert ist, Evolution involviert ist. Das ist und ESG, das hat so einen schlechten Verruf. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt nochmal in den Mund nehmen möchte, weil die Menschen dann immer versuchen, das irgendwas zu regulieren. Dann kommt was anderes raus, als was man beabsichtigt hat. Ich glaube, dass durch das, wie du sagst, Conscious Growth, meine Doktorarbeit hieß Consciousness Leadership in Business. Und ich würde das ein bisschen, also Consciousness Growth würde ich eher, also Bewusstseinswachstum als Grundlage dazu nehmen. Mhm. Und wenn die Menschen an diesem wunderbaren, was eben Maslow Human Potential wirklich dran arbeiten, aus sich selbst das Beste zu herauszuholen und für sich selbst ist Raison d'être herauszufinden, was die AI ja eigentlich von uns verlangt zurzeit, ja, weil irgendwas nachplappern, was man uns in der Schule beigebracht, das kann die AI viel besser.
Viel besser.
So, aber wenn man jetzt an sich arbeitet und sieht, was unterscheidet mich von der AI, ja, weil AI hat das ganze kognitive Wissen da drin und viel besser und verbindet es auch viel besser, aber Intelligenz ist nicht kognitiv alleine, das ist emotional und spirituell und psychologisch und ja, die ganzen Talente, ob man gut singen, tanzen und Kreativität und Innovation, und das wird die AI ja nie können in der Form, niemals, ja,
bewusst. Niemals.
Niemals. Es sei denn, wir erreichen so eine Bio-Integration zwischen Biologie und Computer, ja, so eine Art Roboter oder so ein. Der Data ist ein gutes Beispiel von Star Trek Next Generation, ne, wie er versucht halt als Mensch da und versteht die Witze der Menschen nicht. Und genau, also das ist das, was mir sehr viel Hoffnung gibt und Zuversicht eigentlich, nicht nur Hoffnung, sondern es gibt mir die Zuversicht, dass wir das schaffen. Also ich bin nicht das. Wir fangen jetzt eigentlich damit, wo wir begonnen haben. Ja, also wir sind die Seelen, die durch die Augen schauen und mit diesem Körper. Da alles, was geboren wird, stirbt, aber die Seele nicht. Und das gibt mir halt die Zuversicht, dass solange Existenz oder das Universum will, dass wir hier sind, oder uns einen Sinn gibt, warum wir sein sollen, dann werden wir ja auch über uns hinauswachsen, weil das die Bestimmung ist. Das ist unser Raison d'être und das macht das Ganze wunderbar. Es gibt da eigentlich darüber hinaus nichts zu sagen, außer I'm here to love and to be loved.
Wow, also das sind eigentlich so wunderschöne Schlussworte, dass ich denen gar nichts mehr hinzuzufügen weiß, außer ein herzliches Dankeschön für das wunderschöne Gespräch und für deine Zeit und deine schönen Gedanken und für dein wunderschönes Wesen und deiner schönen Seele. Vielen Dank dafür.
Dankeschön, Peter, ich bin nur dein Spiegel.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Sehr schön. Lass uns mal wieder weitersprechen. Ich glaube, dass die Zuhörer sagen, gibt es irgendwann mal die Folge 2. Und ich hoffe sehr, dass wir irgendwann mal anknüpfen können an diesen Podcast. Vielen, vielen lieben Dank.
Dankeschön.